Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, den wir heute gemeinsam lesen wollen, findet sich in dem Johannesevangelium Kapitel 4, ab Vers 27 bis 42. Johannesevangelium Kapitel 4, Verse 27 bis 42. Ich lese aus dem Wort Gottes. Und währenddessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand: Was suchst du? Oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht: Es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Ein anderer ist es, der sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt, zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Stadt, in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Gott segne sein Wort an uns. Liebe Geschwister, die Werke eines Menschen zeugen sehr oft von dem Wesen des Menschen, der dahinter steht. Werke weisen auf das Wesen desjenigen, der hinter ihnen steht. Wenn wir uns die Werke und die Handlungen einer Person anschauen, dann sagt das sehr viel über den Charakter der Person, über das Wesen der Person. Und so auch bei Gott. Seine Werke demonstrieren seinen Charakter und seine Eigenschaften. Sie zeigen uns, dass er auf der einen Seite ein heiliger und gerechter Gott ist, aber auch ein gnädiger und ein liebevoller Vater. Und das Wort Gottes zeigt uns immer wieder, was Gottes Werk ausmacht. Und so finden wir, wie ich meine, auch in unserem Predigttext Hinweise auf wichtige Aspekte, die Gottes Werk ausmachen, die uns zeigen, wie Gott arbeitet. Und ich will, bevor wir genau auf die gelesenen Verse eingehen, uns kurz den Kontext der Texteinheit aufzeigen. Ja, Jesus war immer bekannter geworden, davon hörten die Pharisäer und Schriftgelehrten, und er machte sich auf nach Galiläa. Und auf diesem Weg nach Galiläa kamen sie durch Samaria in eine Stadt namens Sychar. Und dort schickte Jesus seine Jünger in die Stadt, um etwas zu essen zu kaufen. Er war erschöpft von der Reise und er hatte sich an den sogenannten Jakobsbrunnen gesetzt. Und dort traf er auf eine samaritische Frau, mit der er ins Gespräch kam. Und innerhalb dieses Gesprächs zeigt Jesus ihr anhand ihrer menschlichen Bedürfnisse, in diesem Fall nach Wasser, was ihre wahren Bedürfnisse sind. Nämlich ihn zu kennen, Vergebung der Sünden und die innige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, die sich in der Anbetung, im Geist und in der Wahrheit äußert. Und die Begebenheit, die unser Predigttext jetzt beschreibt, setzt am Ende dieses Gesprächs an. Lesen wir noch einmal Vers 27. Und währenddessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand: Was suchst du oder was redest du mit ihr? Der erste Teil dieses Verses klingt in der Elberfelder Übersetzung etwas merkwürdig. Da steht, und darüber. Schlachter übersetzt richtigerweise den Ausdruck zeitlich, unterdessen oder währenddessen. Aber noch besser wäre, wenn wir diesen Ausdruck ganz wörtlich nehmen, bei diesem, oder besser gesagt, in diesem Moment, in diesem Augenblick. Also es ist eine zeitliche Genauigkeit, die hier durch den griechischen Ausdruck beschrieben wird. Das heißt, die Jünger kamen und sie bekamen das Ende des Gesprächs mit. Ja, wozu war es in dem Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin gekommen? Wenn wir uns ab Vers 25 den Text mal anschauen, da spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit ihr redet, der mit dir redet. Ja, Jesus hatte sie auf ihre Schuld und ihre Sünde hingewiesen. Und darauf hatte sie erkannt, Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch, er muss ein Prophet sein. Und ging rüber zu der Streitfrage der Anbetung, die zwischen Juden und Samaritern herrschte. Sie wusste von den Prophezeiungen. Sie war nicht ganz unwissend. Sie wusste von den Prophezeiungen, die darauf hinwiesen, dass ein Messias kommen sollte. Sie war sich sicher, dieser Messias, der Christus genannt wird, der wird uns alles verkündigen, die ganze Wahrheit. Und an dieser Stelle offenbart sich Jesus jetzt dieser Frau als gerade dieser verheißene Christus. Ja, ich sagte schon, der Ausdruck in Vers 27 am Anfang bedeutet wörtlich, in diesem Moment, bei diesem. Und es lässt uns darauf schließen, dass die Jünger den letzten Teil des Gesprächs mitbekommen haben. Jesus offenbarte sich als der verheißene Messias. Ja, gerade als die Jünger kamen, offenbarte Jesus der Samariterin, dass er der verheißene Christus ist. Na klar, jetzt kommt die Frage auf, warum ist das so wichtig? Muss man jetzt darauf so rumreiten? Und genau diese Frage führt uns zu dem ersten Punkt der Predigt, nämlich dass Gottes Werk verankert ist in seiner wunderbaren Vorsehung. Gottes Werk ist in seiner wunderbaren Vorsehung verankert, in seinem Ratschluss, den er vor aller Zeit festgelegt hat. Ja, das heißt, dass Gott in seiner Macht und Weisheit die Dinge so geführt hat und festgelegt hat, sodass es zu eben dieser Situation gekommen ist, die wir hier sehen. Wir treffen hier innerhalb eines Kapitels die zweite Stelle, beziehungsweise das zweite Beispiel, das auf die göttliche Vorsehung hinweist. Ja, wenn wir uns mal den Anfang des Kapitels ansehen, in Vers 4, also Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 4, da erfahren wir, dass Jesus durch Samaria ziehen musste. Und wenn man sich das mal genauer ansieht, die Karten, die Straßen, die es damals gab, genau ansieht, dann weiß man, das stimmt nicht genau. Also rein von der Logik her stimmt das nicht. Sie mussten nicht durch Samaria ziehen, sie konnten auch außenrum ziehen. Ja, es gab mehrere Wege. Aber sie mussten durch Samaria ziehen, weil Gott in seiner Vorsehung diese Frau im Blick hatte. Es war festgelegt. Gott hatte diese samaritische Frau im Blick. Schon vor aller Zeit. Und deswegen musste Jesus durch Samaria ziehen. Allein dieser Fakt zeigt uns, wie gnädig und liebevoll unser Herr ist. Er dachte an diese Frau. Ja, und so beschreibt dieser Ausdruck zu Beginn von Vers 27 einen ganz genauen Zeitpunkt. Die Jünger kamen nicht früher oder später, sondern genauso, dass sie das mitbekommen. Ja, die Vorsehung Gottes hat sowohl den örtlichen als auch den zeitlichen Aspekt im Auge. Und Gott wollte, dass sie das mitbekommen. Die Vorsehung Gottes hat es so eingerichtet, dass sie das hier mitbekommen. Ja, und wir erfahren, dass die Jünger sich wundern. Sie sprechen nichts laut aus, aber sie sind verwundert. Und worüber? Dass Jesus mit einer Frau redet. Ja, es war für einen jüdischen Rabbi eigentlich nicht nur ungewöhnlich, sondern fast schon verpönt, mit einer Frau sich zu unterhalten. Und da kommt noch dazu, dass sie eine Samariterin ist. Und dass auch das nicht reichen würde, diese Frau hat auch eine ziemlich fragwürdige Moral. Und trotzdem sprechen sie es nicht aus. Stille Verwunderung. Und jetzt sehen wir Folgendes. In Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie sehen, die Jünger sehen, wie die Frau wahrscheinlich freudig und verwirrt zugleich ihren Wasserkrug stehen lässt und in die Stadt zurückläuft, um zu verkündigen, was sie gerade erlebt hat und die Leute zu Jesus zu bringen. Und genau das sollten die Jünger mitbekommen. Sie sollten mitbekommen, wie Jesus sich einer samaritischen Frau offenbart. Sie sollten mitbekommen, wie die Frau, eine samaritische Frau, alles stehen und liegen lässt, um in der Stadt zu verkündigen, was sie gerade erlebt hatte und die Leute zu Jesus zu führen. Sie sollten mitbekommen, wie im Retterwillen Gottes eben nicht nur Juden eingeschlossen sind, sondern auch alle anderen Völker. Ja, auch die Heiden. Wir wissen, dass die Juden nicht viel von den Samaritern hielten. Für sie war es ein geringes Mischvolk. Sie waren verhasst. Und die Jünger sollten mitbekommen, wie sich die Schrift vor ihren Augen erfüllt. Im Psalm 67, Vers 2 und 3 lesen wir: Gott sei gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen dein Heil. Das sollten sie mitbekommen. Und sie sollten das mitbekommen, was Apostel Paulus Jahre später im Römerbrief niederschrieb. Wir können diese Stelle mal aufschlagen. Römer 9, Vers 24 und 25. Römer 9, Vers 24 und 25. Uns, die er berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er auch in Hosea sagt, und dann kommt das Zitat aus dem Propheten Hosea: Ich werde das mein Volk nennen, welches nicht mein Volk war, und die meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Ja, vielleicht hatten die Jünger sich schon bei der Reise nach Galiläa gefragt, warum sie unbedingt durch Samaria ziehen mussten. Und jetzt noch diese Situation. Und Geschwister, vielleicht sehen wir das nicht unbedingt als einen wichtigen Punkt, der Gottes Werk beschreibt oder der ein Punkt oder ein Aspekt des Werkes Gottes ist. Es ist jedoch ein Fakt, der durch die Heilige Schrift bewiesen wird und gezeigt wird, dass die Apostel und die Jünger Christi von der Führung Gottes durch seine Vorsehung vollkommen überzeugt waren. Sie machten sich komplett davon abhängig, von der Vorsehung Gottes. Besonders in den Berichten von Paulus wird immer wieder beschrieben, wie Gott eingreift und ihn einmal in eine Stadt schickt und dann plötzlich ihm nicht gewährt, in eine andere zu gehen. Das heißt nicht, dass Paulus ohne Plan durch die Welt lief und ohne Orientierung. Aber er machte sich abhängig von Gottes Befehlen und Führung. Er stellte sich unter den Ratschluss Gottes. Ja, und dass Gottes Werk in seiner Vorsehung verankert ist, ist sehr bedeutsam für Mitarbeiter am Evangelium. Ein Mitarbeiter am Evangelium zeichnet eben aus, dass er sich demütig und vollkommen zufrieden zugleich der Vorsehung Gottes unterordnet, dem Ratschluss Gottes unterordnet. Es ist ihm die größte Freude zu sehen, dass der Ratschluss Gottes zur Erfüllung kommt. Ein sehr gutes Beispiel ist hier immer wieder der Täufer, Johannes der Täufer. Seine Jünger kommen zu ihm, voller Missmut, weil die Leute zu Jesus gehen und sich von ihm taufen lassen. Und sie sind empört darüber. Und Johannes erwidert voller Freude: Er muss zunehmen, ich aber abnehmen. Er fand seine Freude darin, zu sehen und zu erfahren, wie Gottes Ratschluss zur Erfüllung kommt. Auch wenn er selbst komplett von der Bildfläche verschwindet. Wenn Gottes Ratschluss in Erfüllung geht, ist das seine größte Freude gewesen. Und das ist wunderbar. Das zeichnet einen Diener Gottes aus. Wenn wir unseren Dienst im christlichen Glauben nicht dem Ratschluss Gottes unterordnen, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass wir, obwohl wir es nicht wollen, Gottes Ratschluss verleugnen. Das ist gefährlich. Und durch diese Situation, die in der Vorsehung Gottes verankert ist, will Christus den Jüngern die Augen öffnen für die Wahrheit, dass er eben der Retter der Welt ist. Nicht nur der Juden, sondern auch der Heiden. Gott sammelt sich sein Volk. Das will er ihnen klar machen. Unabhängig von Herkunft und Geschlecht. Und auch diese Frau gehört dazu. Ja, und genau diese Frau, die fordert jetzt ihre Mitbürger auf, zu Jesus zu kommen. Unser Herr hatte ihr alles gesagt, was sie getan hatte. Er hatte ihr ihre Schuld aufgezeigt. Und das kann sie nicht für sich behalten. Das kann sie nicht. Sie war überwältigt. Dieser Mann musste der Christus sein. Er hatte ihre Schuld gezeigt, er hatte ihr gezeigt, was sie wirklich brauchte. Und das musste sie einfach weiter sagen, ganz nach den Worten, ich glaube, darum rede ich. Und sie wollte, dass die anderen das mitbekommen. Es ist erstaunlich, oder? Es ist eine Frau, die in ihrer Stadt, in ihrer Kultur nicht nur ein geringes Ansehen hatte, sondern verachtet war. Allein, verlassen, verstoßen. Sie musste in der heißen Mittagssonne zum Brunnen gehen, um nicht mit den anderen Frauen in Kontakt zu kommen. Sie vermied wahrscheinlich jeden Kontakt. Und nun? Was sehen wir jetzt? Voller Freude und scheinbar ohne Furcht vor der Reaktion der anderen, rennt sie in die Stadt rein und verkündet, was sie erlebt hat. Jeden Tag ging sie zum Brunnen und ging unverändert zurück. Jeden Tag. Und auch an diesem Tag kam sie mit dem Bankrott ihres Lebens zu diesem Brunnen. Und jetzt? Sie war überwältigt von Gnade. Ergriffen von der heilsamen Kraft Gottes. Das ist wirksame Berufung, was wir hier sehen. Ich denke auch nicht, dass ihre Aussage zweifelnd gemeint ist, die sie zu ihren Mitbürgern sagt. Sie zweifelt nicht an der Identität Jesu. Sie zweifelt nicht daran, dass er der Christus ist. Das klingt im ersten Moment ein bisschen so. Durch die Frage, die sie stellt. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Aber würde sie zweifelnd reden, würden die Leute wohl kaum aus der Stadt zu Jesus gehen. Aber sie gehen raus. Und deshalb glaube ich vielmehr, dass die Frage, die sie stellt, einen imperativen Beiklang hat. Also, hör zu, da vor der Stadt, da sitzt ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Geht hin und prüft selbst, ob er der Christus ist. Und tatsächlich, die Menschen kommen heraus. Sie gehen zu Jesus. Und jetzt erfahren wir, ab Vers 31, was währenddessen vor der Stadt passierte. Also wir haben einen Szenenwechsel, einen Perspektivenwechsel. Es geht wieder vor die Stadt, bei Jesus und seinen Jüngern. Es kam zu einer Unterredung. Die Frau war weggelaufen. Und jetzt lesen wir in Vers 31, in der Zwischenzeit warten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Es ist merkwürdig, oder? Die Jünger stellen nicht mal eine Frage dazu. Die fragen nicht, nachdem die Frau weggegangen war. Wir erfahren auf jeden Fall nichts darüber. Kaum war die Frau weggegangen, schreiten sie über zur Tagesordnung. Rabbi, iss. Ja, Jesus war von der Reise ermüdet gewesen, wie wir zu Beginn des Kapitels erfahren. Deswegen hat er sie in die Stadt geschickt, um Essen zu kaufen. Und deswegen hat er die Frau um Wasser gebeten. Und die Jünger hatten den Auftrag erfüllt. Das hatten sie gemacht, treu und gehorsam. Und doch ist es seltsam. Sie scheinen überhaupt nicht bewegt worden zu sein von dem, was sie gerade gesehen haben. Hatte sie das unberührt gelassen? Alles, worüber sie sich im Stillen wundern, ist, dass Jesus mit einer Frau geredet hat. Sie fragen nicht nach, was denn mit dieser Frau auf sich hat. Was denn der Grund sei, dass sie jetzt voller Tatendrang und Freude zurück in die Stadt läuft? Was die Jünger im Kopf haben, sind lediglich zwei Dinge. Erstens, das gesellschaftliche Problem. Jesus als jüdischer Rabbi redet mit einer Frau. Und zweitens, das irdische Bedürfnis ihres Meisters. Den Hunger zu stillen. Sie sind vollkommen irdisch fixiert. Genau wie die Frau im Gespräch davor. Sie sind irdisch fixiert, denken in ihren irdischen Kategorien. Und Jesus nutzt jetzt diese Situation, um die Jünger auf etwas hinzuweisen. Er weist sie darauf hin, dass es mehr gibt, als die irdischen Bedürfnisse zu stillen. Er weist sie darauf hin, dass sie aufhören müssen, in ihren irdischen Kategorien zu denken. Das hat er auch bei der samaritischen Frau getan. Und er weist sie auf das große Werk Gottes hin, das sich vor ihren Augen vollzieht. Und dass sie noch nicht sehen. Und er weist ja auf etwas anderes hin, nämlich, dass es eine große Freude ist, seine große Freude ist, dieses Werk zur Vollendung zu bringen. Das bildet auch unseren zweiten Punkt. Das Werk Gottes ist die Freude des Sohnes, und der Mitarbeiter am Evangelium. Lesen wir einmal, was Jesus zu ihnen sagt, nachdem sie ihm auffordern, zu essen. Er sagt zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Wie gesagt, Jesus geht nicht direkt auf ihre Bitte ein. Er lobt sie nicht dafür, dass sie seinen Auftrag erfüllt hatten. Er tadelt sie aber auch nicht für ihre scheinbare Ignoranz gegenüber den wunderbaren Dingen, die sie gerade eigentlich gesehen haben. Aber Jesus nutzt ihre Bitte, um ihnen zu zeigen, dass es eine Sache gibt, die weitaus erfüllender und befriedigender ist als jedes irdische Gut. Ich habe etwas zu essen, wovon ihr noch nie probiert habt. Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Wir sehen, dass sie das natürlich nicht verstanden. Sie dachten weiterhin in ihren Kategorien. Hat ihnen jemand schon etwas zu essen gebracht? Natürlich, die Frage ist, welche Speise ist das, von der Jesus hier spricht? Welche Speise meint er? Und in Vers 34 definiert er sie selbst. In Vers 34 sagt er: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringt. Seine Speise ist es, den Willen seines Vaters zu tun. Und ich denke, wir alle wissen, wozu wir Essen brauchen. Wir alle wissen, dass unser Körper sich aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen, die Energie holt. Unsere körperliche Leistung ist im gewissen Sinne davon abhängig, wie wir uns ernähren. Wir brauchen die Nahrung, um Leistung zu bringen. Verzichten wir darauf, geht unser Körper irgendwann zugrunde. Was Jesus also sagt, ist Folgendes: Die Kraft, um den Willen Gottes zu tun, bekomme ich daraus, dass ich den Willen Gottes tue. Die Kraft, um den Willen Gottes zu tun, bekomme ich eben daraus, dass ich den Willen Gottes tue. Oder anders ausgedrückt, das Werk dessen zu vollbringen, der mich gesandt hat, ist weitaus erfüllender, befriedigender und belebender als alles, was es sonst gibt. Das Werk meines Vaters, den Willen meines Vaters zu erfüllen, ist erfüllender und befriedigender als alles andere, was es gibt. Das Werk Gottes ist die Freude des Sohnes. Das Werk Gottes stand im Leben des Sohnes Gottes über allem. Der Wille des Vaters stand ihm über allen irdischen Aspekten. Das Werk zu vollenden war für ihn wichtiger als irgendwelche irdischen Bedürfnisse. Denn wir können, glaube ich, so sagen: In der Vollbringung des Werkes Gottes lag seine Kraft. In der Vollbringung des Willens des Vaters lag seine Kraft. Und es ist eine wunderbare Tatsache, die wir finden: Die Ausführung des väterlichen Willens war ihm die größte Freude. Dies war ihm das größte Bedürfnis, das Werk dessen zu vollbringen, der ihn auf die Erde gesandt hat, um sein Volk zu sammeln. Die Sammlung des Volkes Gottes war ihm die größte Freude. Er versucht den Jüngern deutlich zu machen, dass es eine größere Freude und Befriedigung ist, am Reich Gottes und am Werk Gottes mitzuwirken, als seine scheinbar noch so wichtigen irdischen Bedürfnisse zu stillen. Er sagt ihnen also mit anderen Worten: Ihr kennt diese Speise noch nicht. Ihr wisst noch nicht, wie wunderbar und erfüllend es ist, an Gottes Werk mitzuarbeiten. Und mich hat es sehr bewegt, was Johannes Calvin zu dieser Stelle geschrieben hat. In seinem Kommentar zu diesem Vers schrieb er: Wir lernen hieraus, dass Christus so auf die Erlösung der Sünder fokussiert war, dass es ihm die größte Freude war, diese zu erfüllen. Christus war so fokussiert darauf, uns zu erlösen, zur Ehre Gottes, dass es ihm die größte Freude war, diese Erlösung zu vollbringen. Es war ihm eine Freude. Um der vor ihm liegenden Freude erduldete er auch die Leiden am Kreuz. Er brachte das Werk zur Vollendung. Die Freude am Werk Gottes ließ ihn alle seine menschlichen Bedürfnisse zurückstellen und vergessen. Er sah die Frau, sie wollte er retten. Er sah die Bürger der Stadt und sie hatte er im Blick. Und den Jüngern, denen fehlt ganz offensichtlich noch dieser Blick für das Werk Gottes. Wahrscheinlich hatten sie in diesem Moment ein riesengroßes Fragezeichen in ihrem Gesicht. Und deswegen fordert Jesus sie auf, um sich zu sehen. Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus wahrscheinlich in diesem Moment die Leute aus der Stadt auf sich zukommen sah. Und deswegen sagte zu seinen Jüngern, seht ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Die Felder sind bereit zur Ernte. Und es war so, wie Jesus es beschreibt. Es gab eine festgesetzte Zeit. Die Juden wussten, in 4 Monaten ist die Zeit der Ernte gekommen. Und so war es genauso, die festgesetzte Zeit, die Gott in seinem Ratschluss festgelegt hat, wann das Heil zu den Heiden kommen sollte. Der Bauer sieht auf die Felder und weiß, bald wird die Erntezeit kommen. Und auch die Jünger hatten diesen Blick. Die wussten das, sie waren das gewohnt. Aber sie hatten eben nur diesen Blick für die irdischen Dinge. Und Jesus sieht die kommende Menschenmenge und spricht, seht ihr das? Es ist Zeit, Gottes Werk zu tun und die Ernte einzufahren. Die Zeit ist da. Die Zeit ist gekommen. Die Sammlung des Gottesvolkes hat begonnen. Die Leute waren vorbereitet. Das zeigt uns der Text später, umso deutlicher. Ja? Die Verkündigung der Frau, das Zeugnis der Frau, führte sofort zu Glauben bei einigen unter dem Volk aus der Stadt. Ja, man kann also sagen, dass dieser Teil, diese Unterredung, die wir hier sehen, ab Vers 31, sozusagen das Phänomen erklärt, das wir in der Stadt sehen. Jesus erklärt den Jüngern, was dort geschieht. Und das Wunderbare ist, dass Jesus trotz des Unverständnisses der Jünger ihnen in seiner Gnade und auch Geduld zeigt, dass auch er sie berufen hat, Menschen für den rettenden Glauben zu gewinnen. Ja? Das macht er in Johannes 15, Vers 16 ganz deutlich. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und in unserem Text sagt er zu ihnen, der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr. Ein anderer ist es, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Ja, in diesen Versen beschreibt Jesus nun den Dienst der Mitarbeiter am Evangelium. Er hatte seine Beziehung zu dem Werk, zu dem Willen des Vaters beschrieben und nun wechselt er die Perspektive und beschreibt die Beziehung der Mitarbeiter zum Werk Gottes. Und diese Beschreibung gleicht sehr der des Paulus. Ja, der beschreibt, dass er gepflanzt und Apollos begossen hatte. 1. Korinther 3. Sie waren beide Mitarbeiter und Diener. Wir alle wissen, dass schon durch die Propheten, also vor der Geburt Christi, die Wahrheit Gottes gestreut worden war. Das sehen wir jetzt auch im Beispiel der Frau, die auf das Zeugnis der Propheten verweist. Ich weiß, dass der Messias kommen muss. Ja? Sie waren nicht unwissend in Bezug auf diese Tatsache. Sie waren vorbereitet worden. Und so ist es der eine, der gesät hat, und der andere kommt, um zu ernten. Und doch ist vollkommen klar, das Wachsen schenkt allein Gott. Dessen war sich Paulus bewusst. Das Gedeihen kommt von Gott allein. Und das Schöne ist, dass wir zum Beginn dieser Aussage das Ziel der Arbeit auch mitbekommen. Hier steht, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Sich gemeinsam freuen. Die Freude wird hier als Ziel der Arbeit vorgegeben. Und deswegen habe ich davon gesprochen, dass das Werk Gottes sowohl die Freude des Sohnes ist, der alles darauf setzte, das war seine Freude. Aber es ist auch die Freude der Mitarbeiter am Evangelium. Im Dienst für Gott, im Dienst für unseren Retter und Herrn, erfahren wir, dass es die größte Freude ist, dass wir die Freude an Gott anderen Menschen weitergeben. Im Dienst für Gott dürfen wir erfahren, dass es die größte Erfüllung ist, mit unserem ganzen Sein auf unseren wunderbaren Herrn und Retter ausgerichtet zu sein, der uns eines Tages mit einem Lohn belohnen wird, der unvergänglich ist. Eine Frucht, die bleibt. So nennt sie Jesus. Und es ist wunderbar zu wissen, dass Gott uns an seinem wunderbaren Werk teilhaben lässt. Er lässt uns daran teilhaben, auch wenn wir unvollkommen sind und oft vieles nicht verstehen und oft unseren eigenen Willen durchsetzen wollen. Gott lässt uns an seinem Werk teilhaben. An seiner Freude lässt er uns teilhaben. Und in diesem Dienst dürfen wir erfahren, wie Gott durch die Schwachheit unserer Verkündigung Menschen wirksam ins ewige Leben beruft. Wir dürfen erfahren, wie Sünder, die ehemals Feinde Gottes waren, vor der Wahrheit des Evangeliums kapitulieren und sich mit ihrem ganzen Leben auf Christus werfen, weil sie erkennen, dass sie vollkommen, und damit meine ich wirklich vollkommen, von seiner Gnade abhängig sind, in allen Bereichen ihrer Persönlichkeit. Und so etwas sahen die Jünger nun auch. Ja, ab Vers 39 haben wir wieder einen Szenenwechsel, wieder einen Perspektivenwechsel. Der Blick wird wieder auf die Stadt gerichtet, auf die Leute aus der Stadt, die jetzt kommen. Und es wird beschrieben, dass die Bürger der Stadt aufgrund des Wortes glauben, welches die Frau verkündete. Aufgrund des Zeugnisses der Frau. Und wir sehen jetzt in den letzten Versen etwas wirklich Erstaunliches. Wir sehen nämlich, dass sich innerhalb dieser Stadt Sychar, einer samaritischen Stadt, eine echte Erweckung vollzieht. Wir sehen, wie Gott wirkt, wie Gott sein Werk vollbringt. Oder im Vokabular des Textes zu bleiben, die Ernte wird eingebracht. Das Wort der Wahrheit war ausgestreut worden, und zwar durch die Verkündigung, durch das Zeugnis der Frau und dann noch mehr durch das Zeugnis oder durch die Verkündigung, durch die Worte Jesu. Und dies führt uns zu unserem letzten Punkt, nämlich dass Gott sein Werk durch die Verkündigung der Wahrheit vollzieht. Und zwar nur auf diese Weise. Das Werk Gottes vollzieht sich durch die Verkündigung der Wahrheit. Lesen wir noch einmal Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Wovon hatte die Frau berichtet? Sie berichtete ihn von seiner Allwissenheit. Er kannte ihr ganzes Herz. Er wies ihr ihre ganze Schuld auf, sodass ihr klar geworden war, sie braucht Vergebung. Sie ist hoffnungslos verloren ohne die Gnade Gottes. Und nun bezeugt sie, wie die Wahrheit sie freigemacht hat. Die Wahrheit war es, die sie freigemacht hat. Und dieses erstaunliche Ereignis lässt die Leute nicht nur aufmerken, sondern es kommen sogar welche zum Glauben. Sie hatten gesehen, diese Frau war verändert. Irgendetwas muss geschehen sein. Einige glauben an Christus und andere nehmen das zum Anlass, um sich aufzumachen, vor die Stadt zu Jesus zu gehen. Und sie laden ihn zu sich ein. Das ist wirklich eine denkwürdige Situation. Samariter laden einen jüdischen Rabbi ein. Und er bleibt dort 2 Tage. Er bleibt dort 2 Tage. Und wir sehen, dass Gottes Werk noch weitergeht. Ja, Gott hatte in dieser Stadt, die verachtet war von den Juden, sein Volk. in dieser Stadt, in der samaritischen Stadt Sychar, hatte Gott sein Volk. Und dann lesen wir als Konsequenz, dass Jesus dort 2 Tage bleibt, in Vers 41, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Ja, einige hatten schon aufgrund der Worte der Frau an ihn geglaubt. Und nun haben sie ihn zu sich eingeladen und innerhalb dieser 2 Tage glauben noch mehr um seines Wortes willen. Und ich habe darüber nachgedacht, auf den ersten Blick könnte man denken, es läge ein Widerspruch zwischen den Worten der Frau und den Worten Jesu vor. Ja, weil sie sagen, wir würden nicht mehr glauben aufgrund der Worte der Frau, sondern wegen der Worte Jesu. Aber dem ist nicht so. Der Text gibt das ganz deutlich zu verstehen. Denn es wird unmissverständlich bezeugt, dass zumindest eine Anzahl an Leuten an ihn glaubten, wegen der Verkündigung der Frau, wegen dem Zeugnis der Frau. Viele der Samariter glaubten an ihn um des Wortes der Frau willen. Das lesen wir. Sie können also nicht meinen, dass sich die Worte der Frau nicht mit der Botschaft Jesu decken. Es ist das eine Wort der Wahrheit. Und ich glaube vielmehr, dass uns heutzutage als Mitarbeiter am Evangelium, in welcher Art und Weise es auch ist, dass uns aufgefordert wird, dass es eine Analogie zwischen der Verkündigung Jesu und unserer Botschaft geben muss. Unsere Botschaft muss sich vollkommen decken mit der Wahrheit des Evangeliums. Vollkommen decken. Es ist die unverfälschte Wahrheit des Evangeliums, die Menschen frei macht. Die unverfälschte Wahrheit des Evangeliums macht Menschen frei. Und so glaubten einige an ihn, um der Worte der Frau willen. Ja, Geschwister, Gott kann und Gott konnte die Verkündigung und das Zeugnis dieser so scheinbar unbrauchbaren Frau nutzen, um Menschen wirksam zu berufen. Es muss uns klar sein, eine Frau, die wohl eher einen sehr beschränkten Intellekt und kein großes Wissen von der Schrift hatte, im Gegensatz zu Nikodemus zum Beispiel. Eine Frau, die von ihrer eigenen Gesellschaft verstoßen und von den Juden verachtet und verhasst war. Gott kann diese Schwachheit der Verkündigung nutzen. Er hat sie erwählt. Die Verkündigung hat er erwählt, um Menschen zu berufen. Und wenn die Bürger jetzt sagen, dass sie nicht mehr um ihres Redens willen glauben, dann wollen sie damit sagen, dass sie zu dem gekommen sind, der die Quelle der Wahrheit ist. Sie sind zu der Wahrheit selbst gekommen. Die Wahrheit, die auch die Frau frei gemacht hat. Und deswegen glaubten noch mehr Leute an ihn, um seines Wortes willen. Denn er ist der Sohn Gottes und er ist die Wahrheit, wie Johannes 14, Vers 6 uns deutlich zeigt. Noch einmal, Gott hat die Schwachheit der Verkündigung erwählt, die Schwachheit der Predigt, um Menschen zu berufen. Der Glaube kommt durch die Predigt. Durch die Verkündigung der Wahrheit kommt der Glaube, der uns jetzt durch die Bürger beschrieben wird. Was sagen sie? Der letzte Teilsatz. Denn wir selbst haben gehört und wir wissen, dass dieser der Retter der Welt ist. Sie hörten nun alle die Worte Jesu, allesamt. Und aus dem Hören auf die Verkündigung Jesu wächst der Glaube. Wir alle wissen, der Glaube ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, dadurch ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart, sondern es ist ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in uns wirkt. Es ist auf der einen Seite eine gewisse Erkenntnis, dass ich gewiss sagen kann, dass das Evangelium das Wort der Wahrheit ist. Und es ist ein herzliches Vertrauen, dass Gott in mir wirkt. Das ist Glaube. Es wächst eine tiefe Gewissheit in diesen Bürgern der Stadt, dass das, was sie durch die Frau als erstes gehört haben, uns nun durch das Hören der Verkündigung Jesu wird ihnen bestätigt, dass das, das Wort der Wahrheit ist. Das ist die freimachende Wahrheit. Und deswegen glauben noch mehr an ihn. Rettender Glaube kommt aus dem Hören auf die Wahrheit des Evangeliums. Es ist ein tiefes Vertrauen auf die Gnade Gottes, die mir im Evangelium offenbart wird. Aus dem Hören auf die Wahrheit wächst das Wissen um die bahnbrechende Tatsache des Evangeliums, nämlich dass Jesus der Retter der Welt ist. Nicht nur der Juden, sondern auch der Heiden. Ich möchte uns noch zuletzt auf etwas aufmerksam machen. Nikodemus in seinem Gespräch mit Jesus hatte zu Beginn gesagt, Rabbi, wir wissen, dass du der Lehrer bist. Denn niemand kann solche Dinge tun, wie du sie tust. Du bist von Gott gekommen. Er hatte gesagt, ich weiß es ganz genau. Aber dieses Wissen, das Nikodemus hatte, ist ein anderes Wissen als das, was uns hier bei den Bürgern beschrieben wird. Nikodemus, das Wissen des Nikodemus kam aus seinen eigenen Erkenntnissen, aus seiner eigenen Erfahrung. Und deshalb musste Jesus ihm ganz deutlich sagen, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Aber dieses Wissen, was die Bürger jetzt haben, ist ein Wissen um die Tatsache, dass Jesus der Christus ist. Und das kam aus dem Wort, aus dem Hören des Wortes Gottes. Es ist ein anderes Wissen. Es ist eine andere Gewissheit, die nicht auf meinen subjektiven Erfahrungen beruht, sondern auf der objektiven Wahrheit der Heiligen Schrift. Christus, der Retter der Welt. Daraufhin hatte Johannes, der Evangelist, hingearbeitet. Ja, Nikodemus hatte Jesus als großen Lehrer gesehen. Die Menge an Leuten glaubten an ihn wegen seiner Zeichen. Die samaritische Frau hielt ihn zu Beginn des Gesprächs für einen ganz normalen Juden. Und nun vollbrachte Gott sein heilsames Werk in dieser Stadt. Er sammelt sein Volk, was allein sein Werk ist. Geschwister, unser Herr Jesus Christus ist gekommen, den Willen des Vaters zu tun und das Werk zu vollbringen, zur Verherrlichung des Vaters. Und so betete er in Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und dieses Werk, von dem wir heute gehört haben, ist offenbart in dem herrlichen Evangelium, welches uns, die wir glauben, zu der heilbringenden Botschaft geworden ist. In seiner wunderbaren Vorsehung ist Gottes Werk verankert, sodass uns allen klar wird, dass es sein Werk ist und nicht das Werk des Menschen. Es war die größte Freude des Sohnes, dieses Werk zur Erfüllung zu bringen, was unsere Erlösung zur Ehre Gottes bedeutete. Und wir dürfen auch heute noch in der Mitarbeit am Reich Gottes an dieser Freude teilhaben. Denn Gottes Werk vollzieht sich durch die Verkündigung und durch das Zeugnis der einen freimachenden Wahrheit, nämlich dass Jesus der Retter der Welt ist. Wenn wir sehen, was Gottes Werk ausmacht, dann beginnen wir neu zu staunen über Gottes Weisheit, Macht und Gnade. Weisheit, weil er alle Dinge lenkt, sodass nichts, aber auch gar nicht, seinen Händen entgleitet. Macht, weil wir sehen, dass er es ist, der wirkt, bereitet und handelt. Er ist es. Es ist sein Werk. Und Gnade, weil wir, die wir selbst seine neue Schöpfung sind, teilhaben dürfen an seinem Werk und so an seiner Freude. Und dafür wollen wir ihm loben und ehren. Amen.